Ihr Lieben, früher begann der Tag mit einer Schussverletzung. So lautet der Titel eines Buches von Wolf Wondratschek. Es geht dabei um die 68er-Generation. Sie waren aufgebrochen, um unser Land zu verändern. Sie demonstrierten gegen den Krieg in Vietnam, gegen den Schah von Persien und gegen die Verdrängung der Nazizeit. Vor 50 Jahren holte sich eine ganze Generation dabei so manche Schussverletzung ab. Aber sie nahmen das in Kauf, weil sie ein besseres Deutschland wollten. Sie wollten keine bürgerliche Langeweile, sie wollten ein aufregendes Leben. Und so begann der Tag oft mit einer Schussverletzung. Das war schmerzhaft, aber irre lebendig. Doch irgendwann trat die große Ernüchterung ein. Das Land ließ sich nicht so radikal und schnell verändern. Der Kampf machte müde, die Verletzungen taten weh. Auch für den Propheten Elia waren die letzten Tage auf dem Karmel verzehrend gewesen. Zunächst musste er stundenlang dem kultischen Tanz der Baalspropheten zusehen. Dann arbeitet er schwer. Er baut den Altar Gottes wieder auf. Er schlachtet einen Stier. Er rennt zum Meer hinunter und schleppt Wasser auf den Berg rauf. Emotional in Brand gerät Elia, als Gott Feuer vom Himmel schickt. Es verzehrt das Opfer, das Holz, die Steine, das Wasser und die Erde. Dann jagt Elia mit der aufgeregten Volksmenge hinter den 450 Baalspropheten her. Er erschlägt sie alle am Bach Kishon. Kein einziger bleibt am Leben. Schließlich steigt Elia den Berg wieder hoch und wartet auf Regen. Und als es in Strömen gießt, läuft er noch 30 Kilometer bis nach Jezreel. Dort legt er sich erschöpft nieder. Was für ein aufregender Tag liegt hinter ihm. Davon berichtet in dieser Nacht auch König Ahab seiner Frau Isabel. Die ist stinksauer, weil sie ihre Baalspriester verloren hat. Und sie schickt Elia noch in dieser Nacht eine Nachricht. Die Götter sollen mich strafen, wenn ich dich morgen um diese Zeit nicht ebenso umbringen werde, wie du meine Propheten umgebracht hast. Es gibt Menschen, deren Herzen so verhärtet sind, dass sie nicht locker lassen. Obwohl Jahwe klar bewiesen hat, dass er allein der wahre Gott ist, hält Isabel an ihrem Irrglauben fest. Sie ist sogar bereit, dafür zu töten. Es ist die Botschaft einer wütenden Frau, die um sich schlägt. Sie fühlt sich bedroht und will ihre Macht erhalten. Und Isabel weiß ganz genau, wie sie Elia mitten ins Herz treffen kann. Ihre Worte schlagen wie ein Blitz bei ihm ein. Da packte Elia die Angst und er floh, um sein Leben zu retten. Jakobus hat vollkommen recht, wenn er die Zunge als ein Feuer voll tödlichen Gifts bezeichnet. Mit derselben Zunge, mit der wir Gott loben, verfluchen wir manchmal Menschen, die nach seinem Bild geschaffen sind. Es ist unglaublich, wie viel Angst Menschen einander mit ihren Worten einjagen. Wie viele Hassbotschaften werden jeden Tag über die sozialen Medien vermittelt und sie kommen an. Manchmal braucht es nur eine negative Bemerkung und Menschen werden zutiefst verletzt. Andere werden über Monate mit bösen Worten bombardiert und nehmen sich das Leben. Dass Worte tödlich sein können, erfährt auch Elia. Ab dem Moment, als ihn die Botschaft Isabels erreicht, wird er nur noch von einem Gedanken beherrscht. Man wird mich umbringen. Elia ist tödlich getroffen. Innerhalb weniger Minuten wird aus dem mutigen Propheten ein anderer Mensch. Er verwandelt sich in ein Häufchen Elend, das um sein Leben bangt und davonrennt. Bisher hat Elia immer auf Gottes Anweisung hingehandelt, doch nun lässt er sich von seiner Angst leiten. Er ist wieder ein schwacher Mensch wie wir, wie Jakobus später schreiben wird. Manche Ausleger fragen an dieser Stelle mit Recht, ob es überhaupt Gottes Absicht war, dass Elia nach Jezreel lief. Wäre es nicht besser gewesen, bei den Menschen am Karmel zu bleiben? Gottes Volk hatte sich jahrelang in die Irre leiten lassen. Wer sollte ihnen jetzt sagen, wer sollte ihnen jetzt helfen, diese Erfahrung hinter sich zu lassen und sich Gott wieder zuzuwenden? Hatte Elia also den Berg übereilt verlassen? War vielleicht auch das Gemetzel an den Baalspriestern gar nicht Gottes Wille gewesen? Elia ist jedenfalls total ausgebrannt. Von seiner Kraft ist nichts mehr da. Er mag nicht mehr kämpfen. Er kann und will so gar nicht mehr leben. In Beersheba an der Südgrenze von Juda ließ Elia seinen Diener zurück und wanderte allein weiter. Einen Tag lang nach Süden in die Steppe hinein. Dann setzte er sich unter einen Ginsterstrauch und wünschte sich den Tod herbei. Herr, ich kann nicht mehr, sagte er. Lass mich sterben, ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Elia ist furchtbar enttäuscht. Enttäuscht über seine Mitmenschen. Sie hatten Gott verlassen und er weiß, sie werden es wieder tun. Obwohl er sich doch so bemüht hat, sie zu Gott zurückzubringen, denken sie immer nur an sich selbst. Und auch über Gott ist Elia enttäuscht. Er hat sich so für ihn eingesetzt. Wunder um Wunder hat Elia im Namen Gottes getan. Aber wo ist Gott jetzt? Warum bringt er Isabel nicht zum Schweigen? Und Elia ist enttäuscht über sich selbst. Es hat ja alles nichts gebracht, wofür er sich eingesetzt war. Er hat versagt. Viele Menschen kennen diese Gefühle sehr gut. Man spricht von der Volkskrankheit Burnout. Menschen, die auf dem Gipfel ihres Erfolges angekommen waren, sind in ganz tiefe Täler hinuntergestürzt. Sie verloren ihren Mut an die Angst. Im Beruf bekamen sie immer mehr aufgebürdet. Es blieb keine Zeit mehr für die Gemeinde, Familie, Freunde, Hobbys. Es hat dich so müde gemacht, bis du eines Morgens dachtest, ich muss hier raus. In der Schule lief es eigentlich ganz gut, doch dann ist dir diese blöde Sache passiert und es hat auch noch jemand mit dem Handy aufgenommen. Seitdem ist nichts mehr, wie es war. Du würdest dich am liebsten in irgendeiner Höhle verkriechen. Zu Hause ist es auch nicht mehr schön. Mit einem Ehepartner sprichst du kaum noch. Du weißt, dass ihr was tun müsstet, aber du bist zu erschöpft, um an deiner Ehe noch zu arbeiten. Du kannst nicht mehr. Auch die Kinder machen dir Sorgen. Sie leben so gar nicht, wie du dir das vorgestellt hast. Und du fragst dich, was du eigentlich falsch gemacht hast. Hätte Gott nicht besser auf sie aufpassen können? Ja, und dann ist da auch noch dein Glaubensleben zu einer Wüste geworden. Du fühlst dich enttäuscht von deinen Geschwistern in der Gemeinde. Selbst der Pastor und die Ältesten konnten dir nicht helfen. Es ist zum Verzweifeln. Dir ist wie Elia klar geworden, dass du auch nicht besser bist als dein Vater und die meisten anderen Menschen auf dieser Welt. Unter dem Ginsterstrauch erkennt Elia, dass er gar kein Superheld ist. Auch er hat seine Grenzen und er kann nicht mehr weiter. Hier und jetzt wird er sterben. Dafür hat Elia alles vorbereitet. Er hat seinen einzigen Mitarbeiter weggeschickt. Er ist jetzt wirklich ganz allein. Er hat auch keinen Proviant mitgenommen. In der Wüste wird er deshalb schnell verdursten. Er legt sich also auf sein Sterbebett. Doch anstelle des Todes schenkt Gott ihm einen tiefen, erholsamen Schlaf. Elia legte sich unter den Ginsterstrauch und schlief ein und siehe, ein Engel kam. Auf sechsfache Weise hilft Gott Elia, seinen Burnout zu überwinden. Und ich glaube, so wie Gott damals seine Mitarbeiter geholfen hat, so geht er auch heute noch mit seinen Leuten um. Denn er ist ja derselbe Gott geblieben. Das Erste, was auffällt, Gott sucht die Begegnung mit uns, wenn wir verzweifelt sind. Ja, Gott geht dahin, wohin Elia geflohen ist. Auch wenn Elia nichts mehr tut, nichts mehr leisten kann, voller Angst ist und weggelaufen ist, Gott lässt ihn nicht fallen. Er folgt ihm sogar in die Wüste. Gerade dann, wenn wir Gott nicht mehr finden können, dann findet er uns. Und er reagiert damit völlig anders, als wir es von unseren Mitmenschen und uns selbst gewohnt sind. Wie oft haben wir gerade dann, wenn es einem Menschen nicht gut ging, gesagt, du solltest mal wieder, du müsstest doch. Du solltest mehr glauben, du müsstest mehr beten, du musst treuer zum Gottesdienst kommen, dann geht es dir wieder gut. Gott sagt das nicht. Er macht Elia keine Vorwürfe, er geht einfach zu ihm hin. Und wie gut wird Elia das getan haben, den Engel Gottes neben sich zu sehen und zu spüren, ich bin gar nicht allein. Gott hat mich nicht vergessen, er ist bei mir. Darum mach es doch wie die Freunde von Hiob. Als Hiob alles verloren hatte, besuchten sie ihn. Sie setzten sich neben ihn in den Staub und schwiegen mit ihm eine Woche lang. Das tut so gut, wenn andere mit uns trauern. Und dafür braucht es gar nicht viele Worte. Nur Nähe ist nötig, und die findet Elia sogar in der Wüste. Ein Engel kam, weckte ihn und sagte: Steh auf und iss. Als Elia sich umschaute, entdeckte er hinter seinem Kopf ein frisches Fladenbrot und einen Krug mit Wasser. Er aß und trank und legte sich wieder schlafen. Zweitens, Gott versorgt uns in der Wüste unseres Lebens. Wer mal in Israel war, der wird zumindest eine kleine Ahnung davon bekommen haben, wie lebensfeindlich die Wüste ist. Ich war vor ein paar Jahren dort und habe festgestellt, dass ich keine Chance hätte, allein in dieser Wüste zu überleben. In dieser menschenfeindlichen Welt hängt Elia fest. Er droht zu verhungern und zu verdursten, aber dann begegnet er Gott. Der gibt ihm einfach Nahrung und Wasser. Im Angesicht seiner Feinde deckt er Elia den Tisch. Ein frisch gebackenes Brot liegt plötzlich vor ihm. Gott gibt Elia genau das, was er in seiner Situation braucht. Elia muss sich nicht darum bemühen, er wird versorgt. Das ist nötig, denn depressiven Menschen fehlt ganz oft die Kraft, sogar zum Einzukaufen. Sie haben keinen Mut zum Kochen, das Essen schmeckt ihnen nicht. Elia wird daher das Essen in der Wüste dargereicht. Es liegt ein herrlich duftendes, frisch gebackenes Brot plötzlich neben seinem Kopf. Da kann er es gar nicht lassen, zuzubeißen. Und Elia wird satt, er sammelt Kräfte und dann darf er sich wieder hinlegen. Der Psalmist hat recht, wenn er sagt, den Seinen gibt's der Herr im Schlaf. Ja, manchmal ist das so. Gott wartet, bis es Elia wieder gut geht. Er wartet so lange, bis Elia wieder auf den Herrn hören kann. Vorher hätte Elia wahrscheinlich gar nicht richtig hingehört, wenn Gott mit ihm gesprochen hatte. Er konnte ja nichts mehr ertragen, er wollte nichts mehr hören, weil in ihm ganz andere Stimmen laut wurden. Bittere Gedanken, Worte der Mutlosigkeit und Angst schwirrten durch seinen Kopf. Aber Gott sorgt so lange für Elia, bis der wieder hören kann. Er wartet, bis es ruhig und still in Elia wird. Dann weckte ihn der Engel des Herrn noch einmal und sagte: Elia, steh auf und iss, du hast einen weiten Weg vor dir. Der Engel kommt zurück. Diesmal wird er bezeichnet als der Engel des Herrn. Das ist eine alttestamentliche Bezeichnung für Jesus. Wir begegnen dem Engel des Herrn zum ersten Mal, als er Hagar in der Wüste aufsucht. Sie ist von ihrer Herrin Sarah geflohen, weil die sie oft gequält hat. Nun besucht Jesus Elia in der Wüste. Er erfüllt ihn mit neuer Kraft, so viel, dass Elia dorthin gehen kann, wo Gott ihn haben will. Elia war so gestärkt, dass er 40 Tage und Nächte ununterbrochen wanderte, bis er zum Berg Gottes, dem Horeb, kam. Jesus macht den Unterschied. Zweimal streckt er seine Hand nach Elia aus. Er berührt ihn und heilt ihn. Er weckt ihn nicht nur vom Schlaf auf, Jesus weckt ihn zu einem neuen Leben auf. Er gibt Elia eine neue Perspektive. Auch wir brauchen das in unserem Leben immer wieder. Darum kommen vermutlich die meisten in den Gottesdienst. Und Jesus beschenkt uns hier mit seiner Nähe. Wir dürfen seine Hände auf unserer Schulter spüren. Er spendet uns Trost. Er gibt uns neue Kraft. Ich stelle mir jedenfalls in jedem Gottesdienst vor, wie Jesus hier durch die Reihen geht. Er setzt sich neben uns, er spricht mit uns, er nimmt uns in die Arme, auch jetzt und hier. Nach jedem Gottesdienst kommen Menschen zu mir, weil sie durch irgendetwas berührt wurden und ermutigt wurden. Aber nicht nur durch mich, die Ehre gebührt allein Jesus. Er legt in dich hinein, was du brauchst und was du hören sollst. Und ich habe das deswegen auch schon erlebt, dass sich Leute bei mir für Dinge bedankt haben, die ich weder gemeint noch gesagt hatte. Aber egal, Jesus handelt und wirkt an uns. Und jeder von uns darf sich aus dem Gottesdienst das mitnehmen, was er für sein Leben braucht. Drittens, Gott hört unser Klagen. Elia erreicht den Berg Gottes und plötzlich hört er wieder die vertraute Stimme seines Herrn. Er begegnet seinem Gott neu und das macht aus Elia einen neuen Menschen. Gott fragt Elia: Was willst du eigentlich hier? Und Elia schüttet sein Herz vor Gott aus. Zweimal richtet er die gleichen Worte an Gott. Herr, ich habe mich leidenschaftlich für dich eingesetzt, aber nun bin ich allein und sie wollen auch mich noch töten. Elia schreit seine ganze Not heraus. Und wenn wir bedenken, dass die Ereignisse ja nur verkürzt hier dargestellt sind, ist es gut möglich, dass Elia sogar 10 oder 20 Mal seinem Gott erzählt hat, was ihn bedrückt. Es musste einfach raus. Und das ist unendlich wichtig. Wenn wir nicht mehr weiter können, dann müssen wir unser Herz ausschütten. Der Psalmist sagt, schüttet euer Herz bei ihm aus, denn Gott ist eure Zuflucht. Wenn der Winter jetzt vorbei ist, werde ich die Taschen meiner Winterjacke ausschütten und die Jacke in die Wäsche geben, damit sie für den nächsten Einsatz dann sauber und bereit ist. Und da wird so manches rausfallen. Ich weiß das aus den letzten Jahren. Stifte, Taschentücher, Bonbons. Einmal war sogar ein Stick dabei, den ich schon vermisst hatte. Da taucht Verlorenes wieder auf und Altes wird weggeschmissen. Genauso schlummert auch in unseren Herzen manches, was raus muss. Da sitzen manche Ängste fest, weil wir schon mal versagt haben. Warum lässt du sie nicht los? Auch deine Bitterkeit kannst du bei Gott ausschütten. Er weiß, wo du enttäuscht worden bist, doch er kümmert sich darum. Darum lass die Bitterkeit los. Auch die Sünde, die du einfach nicht los wirst, darfst du bei Gott ausschütten. Er hat die Macht, dich davon zu befreien. Darum fang an, dein Herz zu leeren. Und auch all deinen Frust und deine Trauer und deine Schussverletzungen darfst du bei Gott ausschütten. Er weiß, welche Beziehungen zerbrochen sind. Er will dein Herz heilen. Darum lass endlich los. Und vielleicht suchst du dir auch einen Freund, der bereit ist, mit dir dafür zu beten. Denn manchmal brauchen wir es, dass uns jemand sagt, deine Schuld ist vergeben, du bist frei. Und manchmal brauchen wir auch einen Menschen, der bereit ist, sich unsere Klagen anzuhören. Einen, der es erträgt, dass wir reden und reden, bis es nicht mehr wehtut. Genau das bietet Gott Elia an. Und dadurch bekommt Gott einen Mann zurück, den er in die gleiche Situation wieder aussenden kann. Dazu muss er ihn nur noch mit einem Gotteserlebnis ermutigen. Darum viertens, Gott ermutigt uns mit besonderen Erlebnissen. Der Herr sagte, Elia, komm aus der Höhle und tritt auf den Berg vor mich hin, ich werde an dir vorübergehen. Da kam ein Sturm, der an der Bergwand rüttelte, dass die Felsbrocken flogen, aber der Herr war nicht im Sturm. Als der Sturm vorüber war, kam ein starkes Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Als das Beben vorüber war, kam ein loderndes Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Als das Feuer vorüber war, kam ein ganz leiser Hauch. Da verhüllte Elia sein Gesicht mit dem Mantel, trat vor und stellte sich in den Eingang der Höhle. Elia steht an der gleichen Stelle, an der einst Mose seinem Gott auf dem Berg Horeb begegnete. Damals sagte der Herr, hier auf dem Felsen neben mir kannst du stehen. Wenn meine Herrlichkeit vorüberzieht, werde ich dich mit meiner Hand bedecken, bis ich vorüber bin. Dann werde ich meine Hand wegnehmen und du kannst mir nachschauen, aber von vorn darf mich niemand sehen. Elia kommt endlich aus seiner Höhle raus. Er will seinem Gott wie Mose von Angesicht zu Angesicht begegnen. Doch er erlebt erstmal eine Naturgewalt von unbekanntem Ausmaß. Es bricht ein gewaltiger Sturm los, der so viel Kraft hat, dass die Berge beben und Felsen zerschmettert werden. Der Wind schlägt auf die Felswand, Felsbröcke prallen herab, die Erde bebt, der Lärm ist ohrenbetäubend und beängstigend. Dann, als sei das alles noch nicht schlimm genug, folgt auch noch ein Feuer. Es ist, als geht die Welt unter. Doch, so sagt die Bibel, der Herr war nicht in diesen Dingen. Wir wünschen uns oft, dass Gott sich auf spektakuläre Weise zeigt. Wir beten um Wunder, wir fahren auf Kongresse und manchmal zeigt sich Gott auch auf diese Weise. Aber viel häufiger handelt er im Verborgenen. Wir spüren nur einen leisen Hauch. Jesus sitzt neben uns. Und wenn wir unsere Ohren spitzen, hören wir seine Stimme deutlich. Als es still wird, atmet Elia erleichtert durch. Er geht raus und stellt sich in den Eingang der Höhle. Er weiß, jetzt werde ich meinem Gott begegnen. Dabei verhüllt Elia seine Augen, denn er weiß, dass Gott so strahlend schön ist, dass man davon als Mensch erblindet. Aber auch ohne Gott zu sehen, ist diese Begegnung für Elia wunderbar. Sie verändert ihn zutiefst. Seinem Propheten Hosea erklärt Gott das einmal so: Ich werde dich locken und dich in die Wüste führen und dir zu Herzen reden. Wenn es in unserem Leben Wüstenzeiten oder heftige Stürme gibt, dann geschieht das nicht, weil Gott uns Angst einjagen will oder uns zerstören will. Nein, Gott sucht uns in der Wüste und im Sturm auf und er lockt uns damit. Er weiß, dass manchmal alle unsere Stützen wegfallen müssen, damit wir erkennen, wie sehr wir ihn brauchen. Gott greift gewaltig in unser Leben ein, damit wir endlich unsere Motive überprüfen und damit wir unser Leben vor ihm ausbreiten. Die Frage ist, ob sich im Sturm und Feuer etwas im Herzen und Denken Elias verändert hat. Leider sieht es noch nicht danach aus. Elia klagt Gott immer noch sein Leid. Er hat zwar Gottes Macht jetzt erlebt, aber ihn plagen immer noch Selbstzweifel. Irgendetwas fehlt noch, um ihn neu zu beleben. Darum gibt Gott seinem Propheten einen neuen Auftrag. Er befiehlt Elia: Geh den Weg durch die Wüste wieder zurück und weiter nach Damaskus. Salbe dort Hazael zum König von Syrien. Danach salbe Jehu, den Sohn von Nimshi, zum König von Israel. Und schließlich salbe Elisa, den Sohn von Schafat aus Abel-Mehola, zu deinem Nachfolger als Prophet. Fünftens, Gott beauftragt uns nach großen Krisen neu. Bei Gott gibt es keine Durchhalteparolen. Er sagt nicht: Nun reiß dich mal zusammen, Elia, du hast doch schon einiges erlebt, du hattest doch mal so viel Mut, ich habe dir doch genug Vollmacht gegeben, also jetzt mach gefälligst mal. Nein, der Herr ruft Elia in eine ganz neue Aufgabe. Er soll sogar seinen Nachfolger Elisa suchen und er soll zukünftige Mitarbeiter Gottes beauftragen, damit er nicht mehr so allein ist. Was aber Gott nicht verändert, ist die Situation, aus der Elia geflohen ist. Wir möchten von Gott immer zuerst, dass er die Situation verändert, die uns zu schaffen macht. Aber Gott schickt Elia in die gleiche Situation zurück, aber er verändert Elia. Das Volk will ihren Gott immer noch nicht. Der Herrscher im Land ist immer noch derselbe. Aber Gott schickt einen verwandelten Menschen zurück. Und indem sich Elia neu von Gott beauftragen lässt, kann Gott schließlich auch die verworrene Situation in Israel verändern. Das geschah nicht mehr ganz zu Lebzeiten von Elia. Aber trotzdem war sein Leben das Heil für Israel. Elia berief Hazael zum König über Syrien und dieser Hazael besiegte Ahab und nahm ihm alle Macht. Elia berief Jehu zum König über Israel und Jehu rottete die ganze verdorbene Sippe Ahabs und Isabels aus. Oft kann und will Gott also erst dann die Situation ändern, wenn wir uns neu von ihm beauftragen lassen. Und oft ändert Gott die Situation auch nicht um unseretwillen, sondern für seine Gemeinde oder damit Menschen zum Glauben an ihn finden. Aber wie gesagt, das geschieht erst dann, wenn wir uns neu in Dienst nehmen lassen. Erst dann und kann Gott durch uns wirken und die Situation zum Besseren führen. Leider hat sich Elia ganz schön viel Zeit gelassen, um diese drei Aufträge auszuführen. Es dauert 13 Jahre, bis alles umgesetzt ist. Aber Gott kommt zu seinem Ziel. Halten wir fest. Einen neuen Auftrag, viel Ermutigung, intensives Zuhören, ganz viel Nähe und Fürsorge. Das sind die fünf Dinge, die unser Herr allen anbietet. Allen, die wie Elia ausgebrannt und enttäuscht sind. Allen, die viel für Gott getan haben, aber jetzt meinen, dass alles umsonst war. Und ich wünsche dir, dass du deinem Herrn wie Elia neu begegnest, dass du dein Herz bei ihm ausschütten kannst und dass du mit neuer Kraft erfüllt wirst. Und ich glaube sogar, dass Gott dir einen Engel schicken kann, der dir dabei hilft. Vielleicht wird das nicht so spektakulär werden wie bei Elia, aber Gott hat heute viel mehr Boten als damals, die ausgesandt sind, andere zu ermutigen. Er hat doch dich und mich. Gott sagt: Ich werde dafür sorgen, dass in Israel 7000 Männer am Leben bleiben, alle, die nicht vor Baal niedergekniet sind und sein Bild nicht geküsst haben. Darum sechstens, Gott stellt uns Geschwister zur Seite. Gott sendet Menschen aus, die ihm vertrauen, um anderen zu helfen. Elia dachte, er wäre ganz allein, aber Gott schickt ihm 7000 Verbündete. Genauso sendet er dich und mich, um die Brüder und Schwestern zu schützen und zu versorgen. Ja, jeden in der Gemeinde kann er ansprechen, um dir zu helfen. Aber noch schöner wäre es natürlich, wenn wir als Gemeinde von ganz allein darauf kämen, zu jeder Zeit füreinander da zu sein. Damit könnten wir nämlich von vornherein verhindern, dass Mitarbeiter so ausgebrannt werden wie Elia, dass sie sich so allein gelassen fühlen und am Ende vielleicht so voller Bitterkeit und Angst sind. Ich bin schon in vielen Gemeinden gewesen und überall gab es tolle Mitarbeiter, aber leider habe ich auch überall kaputte Mitarbeiter gesehen. Menschen, die mal voll in der Gemeinde engagiert waren, aber heute sogar zurückgezogen leben. Es gibt Mitarbeiter, die heute kaum noch in die Gemeinde kommen oder sogar gar nichts mehr von Gott wissen wollen. Wie kommt das? Wer viel mit Menschen arbeitet, kommt schnell an seine Grenzen. Denn wer mit Menschen zu tun hat, wird unweigerlich auch mal enttäuscht. Darum sind alle Mitarbeiter gefährdet. Und vielen von uns kann es so wie Elia gehen. Wir sind gestresst, manchmal erschöpft, verzweifelt und sogar ausgebrannt. Und dann brauchen wir Hilfe. Hilfe, die wir hier in der Gemeinde finden können. Hier sind Menschen, die einander tragen wollen, in guten und schlechten Zeiten. Wichtig ist, dass wir wieder offen dafür sind und dass wir bereit sind, aufeinander zuzugehen. Denn der, der ausgebrannt ist, sehnt sich danach, dass jemand ihm in der Wüste seines Lebens begegnet. Wir sind es, die ihm Nähe schenken dürfen, so wie es der Engel bei Elia tat. Warum nimmst du den Mitarbeitern, der dir Gutes getan hat, nicht mal in den Arm? Schenk ihm, was ihm gut tut. Vielleicht gehört auch dazu, dass wir uns und anderen mal eine Ruhepause gönnen. Elia durfte schlafen. Warum gönnen wir uns nicht solche Ruhephasen? Elia hat Gott auch nicht im Sturm, nicht im Feuer und nicht im Erdbeben gefunden. Er fand Gott da, wo es ruhig wurde. Darum, hör auf Gott und lass dich von ihm zurechtlieben, indem du dir auch Zeit für die Stille nimmst. Gott ist das wichtig. Er will nämlich nicht, dass wir zugrunde gehen. Darum bittet er uns, dass wir uns in der Gemeinde umeinander kümmern. Wir sorgen füreinander, auch wenn das viel Zeit kostet. Und schließlich kommt es darauf an, das Selbstvertrauen der Mitarbeiter wieder zu stärken. Denn ausgebrannte Mitarbeiter fühlen sich oft als Versager. Aber auch da haben wir doch in unserer Gemeinde etwas entgegenzusetzen. Wir wissen, wie wichtig die Mitarbeiter sind für Jesus und für uns als Gemeinde. Er hat sie berufen und befähigt, sein Reich auf dieser Erde zu bauen. Darum sag es den Mitarbeitern immer wieder, wenn sie etwas gut gemacht haben. Das baut sie auf. Und selbst wenn sie versagt haben und schuldig werden, musst du nicht gleich meckern. Denn nur wer sich nicht einsetzt, macht keine Fehler. Und letztlich kennzeichnet uns als Gemeinde auch, dass wir es Gott zutrauen, dass er selbst solche frustrierten Mitarbeiter wie Elia ganz neu berufen und erneuern kann. Ich frage mich, ob wir Jakob, der seinen Bruder betrogen hatte und seinen Vater hintergangen hatte, noch einmal in unsere Gemeinschaft aufgenommen hätten. Oder wie ist das mit Petrus? Hätten wir ihm eine Chance gegeben bei seiner großen Klappe und seinem feigen Herz? Trauen wir es Gott zu, solche Mitarbeiter neu zu berufen? Zu Recht fordert Markus Müller in seinem Buch Trends 2021, unausweichlich werden wir eine Grundfähigkeit entwickeln müssen, mündig mit Zerbrechlichkeit, mit Schwäche, mit Unzulänglichkeit und mit Brüchen umzugehen. Das Hoffnungsstiftende dabei ist, Christen sind Menschen, die an einen Gott glauben, der das Schwache bejaht, der in den Schwachen mächtig ist, und der gerade in Zerbrochenheit die Chance zu Ungewöhnlichem und Großem sieht. Das gibt die einzigartige Aussicht, dass Christen Vorreiter in einer hochgefährdeten und hochriskanten Zeit sein werden. So wünsche ich uns, dass unser Herr uns ein mutiges, offenes und liebevolles Herz schenkt, dass wir es den Gefallenen gönnen, wieder ganz nach oben zu kommen. Denn wir haben einen Herrn, der alles dafür getan hat, damit in unserem Leben neue Hoffnung und Freude einzieht. Und wenn du im Moment an solchen Kreuzungen im Leben stehst, dann treiben sie dich hoffentlich zu dem Ort, wo alles Scheitern zu einem Erweitern wird, zum Kreuz. An den Ort, an dem die geknickten Rohre sich wieder aufrichten und die glimmenden Dochte wieder Lebensfeuer fangen. Darum komm zu Jesus, auch wenn du noch so fertig bist. Bei ihm bist du zu Hause. Und er schenkt dir Kraft für den Weg, der vor dir liegt. Komm zu Jesus und lass ihn deine Schussverletzungen heilen. Amen.